Havanna, 27. August 1853, Nummer 16, liebe Mutter. Gleich nach Abgang des Steamers Magdalena, der meinen letzten Brief von Saint-Thomas vom 14. dieses Monats mit hinübernahm, traf der Orinoco ein und brachte mir dein Schreiben vom 22. Juli, aus dem ich mit vieler Freude ersehe, dass es dir ferner wohl geht. Grüße Karl von mir und sage ihm, dass ich ihm mit nächster Post schreiben würde. Am 16. dieses Monats habe ich mit der Bremer Barke Vater Gruner, Captain Blasius Kehrmann, dasselbe Fahrzeug, welches mich im vorigen Februar nach Puerto Plata brachte, eine Kiste und eine große Rolle an seine Adresse verladen. Diese beiden Kolli enthalten die indianischen Kuriositäten, welche ich am Orinoco sammelte und worüber ich Karl näher schreibe. Der Vater Gruner geht einstweilen noch nach Arecibo, Puerto Rico, und ladet dort Tabak und würde ungefähr nach 2 Monaten in Bremen eintreffen, wenn er gutes Wetter hat. Von Bremen geht dann Kiste und Rolle nach Detmold durch Vermittlung von Herrn Gruner und Co. in Bremen. Dass Flügel plötzlich so krank geworden ist, tut mir sehr leid. Ich hoffe aber, dass er sich ganz wieder erholt, und wenn du ihn siehst, so mache ihm meine beste Empfehlung. Da unsere anderen Bekannten sich so gut amüsieren, so ist dies der beste Beweis, dass es ihnen wohl geht. Das gelbe Fieber hat allerdings bis vor kurzem in ganz Westindien geherrscht, es soll aber jetzt verschwunden sein. Namentlich starben viele Matrosen, Ausländische, die sich häufig betrinken und sich dann auf das Verdeck in den Nachttau legen und schlafen. Andere Leute haben nicht darunter gelitten, wenigstens nur ausnahmsweise, und überhaupt ist das gelbe Fieber nur eine Krankheit anderer Form, wie wir sie in Europa zu Dutzenden haben, und die alte Welt wäre sehr glücklich, wenn sie stets so gesund wäre wie die hiesige Gegend in der schlimmsten Zeit. Eben weil hier der Gesundheitszustand durchgängig sehr gut ist, macht man aus jeder Krankheit doppelt und dreifach Spektakel. Meinen Plan, nach Neugranada zu gehen, änderte ich nach Eintreffen des letzten Steamers dahin ab, dass ich erst nach Havanna ging, weil dies für meine kaufmännischen Zwecke besser war. Ich lasse daher die Tour nach Neugranada, bis ich von hier und von Mexiko zurück bin, denn dorthin werde ich wahrscheinlich in einem Monat reisen. Am Donnerstagmittag, den 18. August, ging ich also an Bord des englischen Steamers Clyde. Wir passierten abends die Küste von Puerto Rico und sahen am Freitagmorgen die Spitze von Santo Domingo. Mittags dublierten wir Kap Samana und abends Isabel del Torre, den großen Berg, der über Puerto Plata liegt. Ich kam also wieder durch dasselbe Wasser, welches ich im Februar mit dem Vater Gruner befuhr. Da wir komplette Windstille hatten, was für Dampfboote ebenso erwünscht ist, als es für Segelschiffe schrecklich ist, so fuhren wir sehr rasch und waren Samstagmorgen an der Spitze von Kuba und gegen Abend zwischen dieser Insel und den Bahama-Inseln, in dem sogenannten Bahama-Kanal, der durch die große Ausdehnung der Bahama-Sandbank eine sehr gefährliche Enge hat. Das Schiff wurde von einem blutjungen Menschen kommandiert, der als Kapitän seine erste Reise machte und auch den Orinoco von Europa herausbrachte. Eben seiner ersten Reise wegen war er doppelt vorsichtig, und da er einen alten spanischen Piloten an Bord hatte, so fuhren wir die richtige Straße. In der Tat, die Offiziere des Schiffes schienen so großes Vertrauen in Kapitän und Pilot zu haben, dass sie gerade an der kritischsten Stelle unserer Reise eine kleine Festivität veranstalteten, zu der mich der Doktor des Schiffes einzuladen so artig war. In seiner Kajüte zwischen Büchern, Knochen, chirurgischen Instrumenten, kurz in einer Umgebung wie auf Karls Zimmer, nur auf einem 10-mal kleineren Raume, saßen alle beisammen. Der erste Offizier der Clyde, ein Mann, der früher die Reisen über Malta nach Ägypten machte. Der zweite Offizier, der seine Schule zwischen Bombay und London machte. Der dritte, der nur nach Westindien gefahren. Der vierte und fünfte junge Leute, die noch nicht viel vom Leben gesehen, aber doch schon einmal um die Erde herumgefahren waren, als Midshipman. Ferner der Chief Engineer, der Mann, der die Dampfmaschine unter seiner Sorge hat und der einer der wenigen Menschen ist, welche sich von der Amazone retteten, welche vor 2 Jahren im Sturm verbrannte, in der Bay von Biscaya. Dann der Purser, der Schatzmeister des Schiffes, ein unbedeutender Mensch, von dessen Verantwortlichkeit du dir aber einen Begriff machen kannst, wenn du bedenkst, dass dieser Mann auf der letzten Reise 4,5 Millionen Dollar für die Bank von England aus dem Golf von Mexiko nach Hause brachte. Hierauf der Agent der Admiralität, als Postmeister fungierend, ein alter Seeoffizier der Marine, der in China unter der Kommission war, welche nach beendigtem Kriege und den bekannten großen Geldtribut der Chinesen für die englische Regierung in Empfang nahm und dann an die Westküste von Afrika versetzt wurde, an Bord einer Fregatte, um gegen Sklavenschiffe zu kreuzen. Endlich der Schiffsdoktor, ein alter, trockener Herr, von dem niemand wusste, wo er in der Welt gewesen. Mit diesen Leuten, welche allerdings treffliche Exemplare jener unerschrockenen und redlichen Menschen waren, derer das große England sich bedient, um die Erde zu beherrschen, saß ich in der engen Kajüte des Doktors und vor uns stand ein Tisch mit Champagnerflaschen, welche das Resultat einer Wette bildeten, die man vor kurzem in Betreff des neu ernannten Kapitäns gemacht hatte. Während der Kapitän und der Pilot nun durch die Riffe und Bänke steuerten und 2 Offiziere abwechselnden ihren Dienst taten, brachen wir den Champagnerflaschen die Hälse und manche leere Flasche schwamm in jeder Nacht den Bahamakanal hinunter. Nach der Reihe sangen wir, wie dies bei den Engländern Sitte ist. Ja, sogar der Admiralitätsagent brüllte wie ein Löwe, und als wir endlich gegen Mitternacht aufs Verdeck stiegen, wussten wir in der Tat nicht recht, ob wir im fernen Westen einen Kometen sähen oder nicht. Da es sich inzwischen herausgestellt hat, dass an jenem Abend ein Komet wirklich zuerst sichtbar gewesen ist, so ist dies ein Beweis, dass wir trotz alledem doch noch klar gesehen haben, wie denn überhaupt jene Festivität keine üblen Folgen hatte, indem wir uns nicht wie die Matrosen auf das Verdeck in den Tau zum Schlafen legten, sondern auf Befehl des Doktors in unsere Kajüten krochen, wo wir freilich die Hitze des Fegefeuers zu bestehen hatten. Einige Eimer Wasser über den Kopf machten uns kühler am nächsten Morgen, wo wir vor der Sonne schon wieder auf dem Verdeck waren und die Küste von Kuba verfolgten. So verstrich auch der Sonntag. Am Montagmittag aber sahen wir den Leuchtturm der Havanna und liefen gegen 3 Uhr nachmittags, 22. August, in den schönen Hafen ein, so dass wir also die Reise in der unglaublich kurzen Zeit von 4 Tagen zurückgelegt hatten. Die Clyde hat inzwischen ihre Reise nach Veracruz und Tampico fortgesetzt, und ich habe mich in einem amerikanischen Hotel niedergelassen und meine Geschäfte begonnen. Da man von hier aus nur einmal monatlich über Saint-Thomas und Southampton schreiben kann, so sende ich diesen Brief via New York und Liverpool, so dass du also auf diese Weise schon früher wieder meine Nachrichten hast. Mögen sie dich im besten Wohlsein antreffen. Havanna, diese große, schöne Stadt, die eigentliche Kapitale von Westindien, werde ich dir ein anderes Mal schildern. Auch hoffe ich, bis dahin das Innere von Kuba gesehen zu haben, da wir hier Eisenbahnverbindung nach mehreren Seiten der Insel haben. Mit dem herzlichsten Gruße an alle daheim bleibe ich, liebe Mutter, dein Georg.